Ihnen zu euch sprechen zu dürfen. Aus der Sicht der Frage nach sozialer Gerechtigkeit und inspiriert durch diese Enzyklika, durch diese besondere Enzyklika Laudato Si, von einem Papst, der es schafft, immerhin die Frage zu stellen, ob denn Maria Magdalena nun Dienst oder doch Amt inne gehabt hat unter den Aposteln. Die Erde sind wir, die Verbundenheit aller Geschöpfe als Lösungsweg. Ich möchte einen Zugang zum Thema darstellen und dann einen kurzen Abriss über die Problemanalyse, die Papst Franziskus mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aufgezeigt hat, und zum Schluss mögliche Lösungswege zu skizzieren, die wir aus Laudato Si herausziehen können. Eine Kollegin sagt immer, Laudato Si ist eine Goldmine, die man Stück für Stück erschöpfen muss. Allerdings bitte nicht so, wie es in Peru oder sonst passiert mit Quecksilber, sondern bitte händisch und mit eigenem Dranbleiben. Gerade haben wir gesungen, gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt. Diese Erde, die in vielen Kulturen als Mutter, als Pachamama verehrt wird, ist genauso wie wir Menschen ein Geschöpf unseres Gottes des Lebens. Auch wenn wir die Erde nicht unter dem Paradigma des christlichen Glaubens betrachten, so ist doch mehr als sonnenklar, dass wir nicht auf diesem, unserem Planeten Erde leben, sondern dass wir sie sind. Seine Luft ist es, schreibt Franziskus, die uns den Atem gibt, sein Wasser belebt und erquickt uns. Diese Erde sind wir, weil alle Geschöpfe miteinander verbunden sind. Egal ob beseelt oder unbeseelt, ob belebt oder unbelebt, was immer mit dieser Erde passiert, es trifft auch uns. Unabhängig davon, ob wir es wissen wollen, ob wir direkt oder indirekt davon betroffen sind. Und in dieser Enzyklika verknüpft Franziskus das Schicksal der Erde direkt mit der Sorge um die Armen dieser Welt. Die Überwindung der Armut in all ihren Formen, der materiellen Armut, der sozialen Armut, der Bildungsarmut, der Armut im Sinne von Frage des Zugangs nach Gesundheitsvorsorge. Diese Frage ist mit dem Schutz der Umwelt untrennbar verknüpft. Dabei sind es wir hier in den reichen Ländern und auch in allen Ländern die Wohlhabenden, die weit über dem Niveau leben, die die Erde aushält. Die Armen selber tragen im Verhältnis viel weniger zur Klimaveränderung bei. Sie holzen weniger die Regenwälder ab, auch wenn sie es vielleicht physisch tun. Sie geben es nicht in Auftrag, sie profitieren nicht davon. Die Verschmutzung der Ozeane und die industrielle Ausbeutung von Böden und Nutztieren geschieht im Auftrag von uns. Die von Armut Betroffenen leiden allerdings viel stärker unter den Konsequenzen und den Folgen der Umweltzerstörung. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wir sind alle miteinander verbunden. Und deshalb richtet Franziskus seine Enzyklika auch an alle Menschen auf diesem Planeten, auf dieser Kugel im Weltall, egal, ob sie guten Willen sind oder nicht. Mit allen Menschen möchte der Bischof von Rom ins Gespräch kommen, um die Verantwortung für ein gutes Leben aller, auch in Zukunft, allen bewusst zu machen. Bereits Monate vor seiner Veröffentlichung des Dokuments vor einem Jahr war in der Kirche die Rede von einer nahe bevorstehenden Öko-Enzyklika, in der sich eben der Papst zu Umweltfragen ändern würde. Der Termin der Veröffentlichung im Juni war bewusst gesetzt. Kurz darauf tagte die G7-Konferenz in Deutschland, um den langfristigen Kohleausstieg zu beschließen. Im September, also im Herbst letzten Jahres, hat die UNO in New York mit der Agenda 2030 70 nachhaltige Entwicklungsziele, die Sustainable Development Goals, beschlossen. Und im Dezember fand in Paris, wo einige von uns auch hingepilgert sind, zumindest stückweise, fand in Paris die UN-Klimakonferenz statt, auf der internationale Vereinbarungen im Hinblick auf den Klimaschutz erzielt worden sind. Zumindest Absichtserklärungen. Der Papst fordert in seiner Enzyklika nicht nur individuelle, sondern vor allem eine globale ökologische Umkehr. Er ermuntert zu einer globalen Vision darüber, wie wir Entwicklung und Fortschritt heute deklinieren und vorantreiben wollen, wie wir neben dem technischen Fortschritt vor allem einen sozialen, ethischen und kulturellen Wandel in Richtung Gemeinwohl erreichen können. Und dazu braucht es nicht nur die individuelle Veränderung des gewohnten, sehr ressourcenintensiven Lebensstils, sondern vor allem strukturelle politische und wirtschaftliche Konsequenzen. Laudato Si als Dokument der Kirche positioniert die Kirche neu in der Gesellschaft. Und zwar in einer deutlichen Position, die Distanz nimmt zum derzeitig herrschenden wirtschaftlichen und politischen Paradigma. Laudato Si ist außerdem in seiner Herangehensweise zutiefst dem Dialog verpflichtet. Offen und eine dialogale Meditation über das, was Mensch und Christsein in dieser Welt von heute bedeutet. Nämlich, dass wir unsere soziale Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und auch gegenüber dem Leben und allen Lebewesen unserer Erde wahrnehmen müssen. Die Überzeugung, dass in der Welt alles miteinander verbunden ist und es zwischen den verschiedenen Lebensbereichen eine enge Verbindung gibt. Auch dass alles Leben auf dem Spiel steht, wenn wir Menschen oder wenn einige von uns Menschen weiterhin einem falsch verstandenen Fortschritt folgen. Aber immer auch, schreibt Franziskus, es gibt Gründe zur Hoffnung und Kraftquellen für eine dezidierte Umkehr hin zum Leben. Nun zur Frage dieser Tagung, wie sollen wir umgehen mit einer notwendigen Empörung angesichts des globalen Raubbaus an der Mitwelt und auch an den Mitmenschen, angesichts der hemmungslosen Gier einiger, im globalen Sinne weniger Mitmenschen, nach weltlichen Reichtümern, begründet auf der Ausbeutung und Zerstörung von Erde und von Menschen. Mit Laudato Si bringt der Papst vier Zugänge. Ganz am Anfang, und wir haben es gerade gesungen, eine Spiritualität des Franz von Assisi. Als Christinnen und als Mensch macht uns Franziskus von Rom bereits durch den Titel der Enzyklika bewusst, die Spiritualität des Mystikers und Pilgers Franz von Assisi, seine innige Verbundenheit mit unserem Gott des Lebens, hat ihn zu einer fundamentalen Verbindung mit allen Lebewesen geführt, mit der Natur genauso wie mit den Ärmsten. Diese innige Verbindung mit den Leben, mit allem Lebendigen und mit dem Quell allen Lebens, mit Gott als Quell allen Lebens, führt den Poverello trotz aller sehr harschen Kritik an den damals herrschenden Machtverhältnissen und sozialen Ungerechtigkeiten, führt ihn zu einer inneren, kindlichen, freien Freude an dieser Schöpfung, die sich unter anderem in Achtsamkeit gegenüber Kleinigkeiten am Wegrand, gegenüber Weggeworfenem zeigt. Der Franziskus von Rom schreibt dazu: Ich glaube, dass Franziskus das Beispiel schlechthin für die Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine frohe und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie ist. Was ist nun eine ganzheitliche Ökologie? Papst Franziskus versteht darunter eine offene, ganzheitliche Sicht auf die Welt als Mitwelt. Eine Hermeneutik, die gegenüber Kategorien offen bleibt, die über die Sprache der Mathematik und Biologie hinausgehen und uns mit dem Eigentlichen des Menschen verbinden. Wie es uns geht, schreibt der Papst, wenn wir uns in einen Menschen verlieben, dann reduzieren wir die Wirklichkeit auch nicht mehr auf Mathematik und Biologie. Wenn wir in unserer Sorge um unsere Mutter Erde aufschreien und aufstehen gegen einen räuberischen Umgang mit ihr und damit auch gegen die Ausbeutung von Tieren, Pflanzen und Menschen auf ihr, dann werden, wie erstmals in einer Enzyklika benannt, die Sorge um von Armut betroffene Menschen unlösbar verknüpft eben mit der Sorge um die Ausbeutung und Zerstörung des Ökosystems Erde. Wenn wir in der Sorge um unsere Mutter Erde gemeinsam aufschreien und aufstehen, dann ist es wichtig, den Blick offen zu halten, sowohl die Wirklichkeit ganzheitlich zu analysieren, wie auch bei der Suche nach Lösungswegen, ganzheitliche Wege zu suchen. Einen Weg, nicht fachliche Disziplinen wie BWL, VWL oder Finanzmarktanalyse ihr Alleinstellungsmerkmal verteidigen, sondern wo ebenso Fächer aus der Geisteswissenschaft, Theologie, Pädagogik, aber auch Poesie, Literatur und Musik, darstellende Kunst mit ihren Lösungsansätzen wahr und ernst genommen werden. Eine ganzheitliche Ökologie befragt darüber hinausgehend nicht nur anerkannte, ausgewiesene Experten, Expertinnen, die durchwegs und hauptsächlich in europäischen oder US-amerikanischen Universitäten geschult sind, die selbstverständlich fließend Englisch reden und ihre helle Haut mit dunklen Anzügen bedecken. Eine ganzheitliche Ökologie sucht nach Lösungswegen, die durch alte Kulturen genauso wie durch alte Menschen angeboten werden, Ansätze, die von heterodoxen Ökonominnen genauso entwickelt werden wie von Jugendlichen, die selbst von Armut betroffen sind. Ganzheitliche Ökologie, wie Papst Franziskus sie vorschlägt, hat als Prinzip den Dialog. Dialog als offener Entwicklungsprozess für eine gemeinsame Sicht auf die Situation der Welt, wie sie eben vorgelegt wird. Und dieser Dialog ist interdisziplinär, interkonfessionell, interreligiös. Das zeigt schon der Entstehungsprozess dieses Dokuments. Da haben Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen von der ganzen Welt mitgearbeitet, von vielen Disziplinen, egal ob katholisch oder agnostisch oder sonst irgendwie gläubig oder nicht gläubig. So ein offener Dialog wird geführt, unabhängig eben von der religiösen Ausrichtung der Fachperson, aber immer im Bewusstsein herrschender Machtsysteme und Machtasymmetrien und immer in der Offenheit bevorzugt, die Stimme der Stimmlosen zu hören. So ein offener Dialog nimmt auch die Kirche als Weltkirche ernst. Und ich denke hier, die Tagung und die Ausrichtung der Tagung nimmt das eben zentral ernst. Als Kirche sind wir Weltkirche. Und gerade in Laudato Si sind außergewöhnlich viele lokale Bischofskonferenzen zitiert. Und ein offener Dialog spricht alle Menschen auf dieser Erde an, nimmt sie ernst in ihren je individuellen Handlungsfähigkeiten, verweist auf die geteilte Verantwortung, die nicht so einfach an andere Menschen, Völker oder auch Generationen delegiert werden kann. In der Offenheit als Prinzip des Dialogs liegt für den Papst die Qualität eines Dialogs. Es geht um den Austausch verschiedener Erfahrungen und Perspektiven, die nicht um den Kampf um mehr oder weniger verschleierte, partikulare, individuelle Interessen, welche die Suche nach Lösungen im Hinblick auf das Gemeinwohl sowie auf die Pflege der Umwelt scheitern lassen. Ich denke, das sehen wir. Alle möglichen Konferenzen. Im Hintergrund ist ganz oft sind partikuläre Interessen von wenigen Konzernen, Vorstandsvorsitzenden, von wenigen Menschen, die versuchen, Politik so zu beeinflussen, dass sie ihren eigenen Interessen dient und nicht dem Wohle der ganzen Weltbevölkerung. Aber ein viertes im Zugang zur Enzyklika Laudato Si, das der Bischof von Rom uns anbietet, und das denke ich ist ganz wichtig, freudige Zuversicht als Haltung, mit der wir in diesen Kampf, in diesen Dialog eintreten sollen. Wie ein strahlender Regenbogen spannt Franziskus von Rom über die schmerzhafte Analyse, die in Laudato Si sehr mit klaren Worten dargebracht wird, spannt er einen Bogen der Hoffnung und der Zuversicht. Denn Enzykliken sind keine oder nicht hauptsächlich Sozialberichte, sondern sie sind theologische Dokumente, in denen die Päpste Orientierung für die Praxis des Glaubens bringen. Denn aus christlicher Perspektive gibt es einen unauflöslichen Zusammenhang zwischen Glauben und Handeln und der sozialen Verantwortung menschlicher Existenz. In dieser Enzyklika allerdings ist es das erste Mal, dass eine Enzyklika beginnt mit einem Gebet, ja sogar mit dem Vokativ, Laudato Si eben, gelobt seist du. Dadurch ruft sie den direkten Dialog eines Menschen mit Gott wach. Diese zwei Worte, Laudato Si, gelobt seist du, eröffnen den Regenbogen, der dem gesamten Dokument eine spirituelle Dimension und damit eine Dimension der Hoffnung gibt. und die auch zu einer spirituellen Ökologie oder zu einer ökologischen Spiritualität aufruft. Ganz am Ende des Dokuments wiederholen sich dieselben Worte, er sei gelobt, Gott sei gelobt, und werden verstärkt durch zwei Gebete, von denen wir eines jetzt schon gemeinsam gesprochen haben. Soweit der Zugang zur Enzyklika. Zur Problemanalyse. Ich möchte mich an vier Punkten orientieren, am technokratischen Paradigma, an der Wegwerfkultur, an dem Phänomen Rapidation, Beschleunigung und an der fehlenden Orientierung am Gemeinwohl. Die Analyse der Wirklichkeit, die dramatischen, erschreckenden Bilder, möchte ich meinen Kollegen aus dem Kongo, aus Brasilien überlassen. Sie sind stärker darin verwurzelt, sie haben bessere Bilder und sprechen viel mehr aus der eigenen Erfahrung, als ich es je kann. Ich konzentriere mich auf diese vier Dimensionen, die in Laudato Si als Wurzel des Übels gezeichnet werden. Als menschliche Wurzeln des Übels, das unsere Mutter Erde und mit ihr die Mehrheit der Weltbevölkerung aufschreien lässt und quält. Eine Wurzel dieses Übels eben das technokratische Paradigma. Damit bezeichnet Papst Franziskus das große Vertrauen von uns Menschen in und die Hoffnung auf technische Lösungen und das Vertrauen in den Markt angesichts von Klimawandel und Umweltzerstörung. Diese Ansätze, schreibt Franziskus, sind aber nicht Lösung, sondern Teil des Problems, diese Haltungen. Lösungen sind sie, die aber den Kern des Problems nicht benennen und keine radikale Veränderung anbieten. Diese Lösungen lenken aber vom Eigentlichen ab. Selbst das Paris-Abkommen von Dezember bleibt auf dem Weg marktbasierten Emissionshandels, also beim Business as usual, und wirkt nicht wirklich radikal von der Wurzel her verändernd. Weiterhin wird darauf vertraut, dass, so schreibt Franziskus, die Probleme des Hungers und das Elend der Welt sich einfach mit dem Wachstum des Marktes lösen werden. Und die meisten von Ihnen haben vielleicht noch das Zitat eines Bundeskanzlers vor einigen Jahren im Ohr: Geht es der Wirtschaft gut? Geht es uns allen gut? Dieses Denken, dieser Glaube, diese Haltung treibt uns nach wie vor voran. Papst Franziskus, und das muss festgehalten werden, beschreibt oder bewertet Wissenschaft und Technik als positiv. Es sind Instrumente, die wertvoll sind, insofern und wenn sie als Mittel zur Förderung des Gemeinwohls verstanden und eingesetzt werden. Sie werden dann problematisch, sobald sie sich an anderen Zielen orientieren. Und er schreibt in Laudato Si 106-108, das Grundproblem ist die Art und Weise, wie die Menschen tatsächlich die Technologie und ihre Entwicklung zusammen mit einem Paradigma angenommen haben, mit einem Paradigma, das eindimensional und homogen ist. Nach diesem Paradigma, nach dem technokratischen Paradigma, tritt die Auffassung des Subjekts hervor, das im Verlauf eines logisch-rationalen Prozesses das außenliegende Objekt allmählich umfasst und so dann besitzt. Also das technokratische Paradigma hat in sich das Problem, dass sich Menschen, wir Menschen, als Subjekte verstehen, als oft herrschende Subjekte, als bestimmende Subjekte, die außerhalb von Objekten liegen, die außerhalb der Natur stehen, die außerhalb anderer Völker, anderer Gesellschaftsschichten stehen. Und diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt führt dazu, in diesem technokratischen Paradigma, dass Objekte, egal ob Ressourcen, Natur, Menschen, gerne auf ihre Nützlichkeit reduziert werden und so behandelt werden. Aus dieser Perspektive ist die Erde nicht Mutter oder Schwester, sondern ein Reservoir, ein scheinbar unerschöpfliches Reservoir von Rohstoffen und materiellen Ressourcen. Ein Objekt, das von mir als Subjekt getrennt ist, hat oft keinen Selbstwert in sich, sondern wird allein für den Zweck, für andere von mir bestimmte Werte beurteilt. Und das Schlimme ist, diese Perspektive des technokratischen Paradigmas, des Trennungs von Subjekt auf Objekt und des Glaubens, dass man mit dieser Objektivierung und Technisierung auch alle Probleme lösen kann, die Diese Trennung, diese Sichtweise wird nicht nur auf die Natur angelegt, sondern auch auf Menschen. Auf Menschen, die nichts bringen, nichts leisten, wenig Kaufkraft besitzen. Es wird aber auch auf Menschen angelegt, die als reine Arbeitskraft verstanden werden, als vermarktbare Sexualobjekte, als Organspenderinnen. Dass dieses technokratische Paradigma, diese Trennung von Subjekt und Objekt, diese blinde Gläubigkeit auf technische Lösung, wird in den Zyklika immer wieder als Holzweg der menschlichen Entwicklung und als Hauptursache vieler ökologischer und sozialer Fehlentwicklungen gesehen. Und so schreibt der Papst: Durch dieses technokratische Paradigma wird eine bestimmte Dynamik des Wirtschaftswachstums befördert, die dazu tendiert, Automatismen zu erzeugen und zu homogenisieren, mit dem Ziel, Abläufe zu vereinfachen und Kosten zu verringern, ohne dann noch die Menschen, die Natur, die beseelte, unbeseelte Natur dahinter in ihrem Selbstwert zu sehen. Technokratisches Paradigma. Damit zusammenhängt die Kultur des Wegwerfens, die Wegwerfkultur. Wegwerfkultur ist eine weitere Ursache der dramatischen Situation unserer Welt, und zwar die Wegwerfkultur in ihrer globalisierten Dimension. Der Begriff Wegwerfkultur ist in der spanischen Fassung der Enzyklika als Cultura de Descarte benannt, und das Bild kommt vom Kartenspiel eben. Die Karten, die ich nicht mehr brauche, die schmeiße ich weg, die gebe ich weiter. Descartarse heißt eben wertlose Karten, Nutzloses für mich, Nutzloses wegzulegen, loszuwerden, mich von dem zu befreien, was mir keinen Nutzen mehr verspricht. Also Müllentsorgung. Eigentlich müsste man besser mir die Sorgen, was mit dem Müll tun, abzunehmen und wegzugeben. Die Sorge zum Beispiel nach der Frage giftiger Filterrückstände von Müllverbrennungsanlagen oder der langen, sicheren Lagerung von Atombrennstäben. Wegwerfen, abgeben, mich nicht mehr darum kümmern, Müll, der dann woanders liegt. Wegwerfkultur ist eine Konsequenz des, ich nenne es gerne, des totalen Konsums unserer zum Wirtschaftswachstum verdammten Gesellschaft. Wir müssen wachsen, unsere Wirtschaft muss wachsen, deswegen brauchen wir mehr Konsumgüter, und weil wir mehr Konsumgüter produzieren müssen, müssen diese kurzlebiger sein, weil ja sonst der Markt nicht angekurbelt bleibt. Der durchschnittliche Gebrauch, Nutzen eines Plastiksackerls von irgendeinem Hofer, Biller, Spar, wie immer, wo das Salat drinnen ist etc., liegt bei wenigen Sekunden im Durchschnitt. Während es, wenn es nicht wie in Wien verbrannt wird, in einer thermischen Abfallentsorgungsanlage, es braucht einige hundert Jahre, um es zu verrotten, wenn es nicht vorher in einem Fischbauch landet oder den Schnabel eines Meeresvogels verwickelt oder Teil des siebten Kontinents, des Plastikkontinents wird, der im Pazifik schwimmt. Wegwerfkultur. Elektronische Geräte haben teilweise eine geplante Obsoleszenz eingebaut, die unabhängig vom tatsächlichen Verschleiß der Materialteile das Gerät unbrauchbar machen und nicht reparierbar machen. Wir müssen das Ding wegwerfen. Weggeworfen werden aber auch 30% aller Lebensmittel, weil die Banane zu wenig krumm ist bei der Ernte, weil der Apfel zu wenig glänzt im Geschäft, weil der Erdapfel zu klein ist und deswegen bei dem Gitter der Ernte durchfällt oder weil die Tomate schon etwas knatschig ist. Oder schlicht, weil beim Joghurt das Ablaufdatum überschritten wurde, weil wir den Teller nicht leer essen im Restaurant, dann muss es weggeschmissen werden. Oder weil wir unseren Haushalt schlecht organisieren und Lebensmittel schlecht werden. Das Ernährungssystem inklusive der industriell betriebenen Landwirtschaft hat ein ethisches Problem, weil wir nicht Maß halten, weil wir uns schlecht organisieren und ein sehr selektives Konsumverhalten haben und doch alles immer haben wollen, auch um 8 am Abend noch frisches Brot, glänzende Tomaten. Deswegen stehlen wir den Hungrigen das Essen. In Laudato Si steht: Nahrung, die weggeworfen wird, wird gleichsam vom Tisch des Armen geraubt. Wegwerfkultur bezieht sich aber eben auch nicht nur auf Konsumprodukte, sondern auch auf Menschen. Auf Menschen ohne Konsum- oder Kaufkraft. Vor allem die von materieller Armut Betroffenen. Diese werden für wertlos erklärt. Sie werden ausgeschlossen von sozialen Prozessen, von kulturellen Prozessen, von politischen Prozessen. Diese Menschen werden, und so schreibt Franziskus schon in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, werden als Abfall einer Gesellschaft behandelt. Als Abfall einer Gesellschaft. Sie sind nicht nützlich, deswegen entsorgen wir uns ihrer. Wir schieben sie irgendwo hin, wir nehmen sie nicht wahr. Aufgrund von diversen Zugangsbeschränkungen sind sie einfach nicht dabei bei Festen, bei Festspielen, bei Veranstaltungen, bei politischen Entscheidungsprozessen. Die Wegwerfkultur auch in diesem Sinn fördert und verbreitet somit de facto eine Kultur der Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber den direkten und indirekten Folgen einer Kultur des totalen Konsums und der Müllentsorgung. Dass und wie Arme im politischen Diskurs nicht ernst genommen werden, wie sie in Entscheidungen über ihre eigene Situation nicht einbezogen werden, kann man auch, bitte korrigieren Sie mich, ich hoffe, ich liege darin falsch, kann man auch in Österreich sehen und hier in Oberösterreich in der Diskussion um die Deckelung, Kürzung oder vielleicht doch sogar Halbierung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Interessanterweise wird die Diskussion über die richtigen Zahlen hauptsächlich von gut verdienenden, sozial sehr gut abgesicherten Menschen, Männern meistens, Managern und Politikerinnen geführt, während die davon Betroffenen, Langzeitarbeitslose, Alleinverdienerinnen in Wegjobs, psychisch Kranke, Asylwerberinnen und Mindestrentnerinnen in der Debatte meist weder gehört noch ernst genommen werden. Auch nicht von jenen Politikerinnen, die in ihrem Parteiprogramm sozial drinnen stehen haben oder die ihr Parteiprogramm mit den Prinzipien christlicher Sozialethik schmücken. Eine Kultur der Gleichgültigkeit gegenüber dem Wohlergehen von Mitmenschen und Mitwelt treibt jedoch das Rad von Raubbau und Gier in Bezug auf den Verbrauch von Rohstoffen weiter an. Und diese Gier, wie sie aussieht und welche Folgen sie haben kann, werden eben die Kollegen aus dem Kongo, aus Brasilien, dann genauer erklären. Wegwerfkultur, ein zweites menschliches Übel des Leidens dieser Welt. Ein drittes Übel, die Rapidation, schlecht übersetzt Verschnellerung. Mit der Wegwerfkultur eng zusammenhängt das Phänomen eben dieser Rapidation, ein Begriff, der lange schon in den Sozialwissenschaften in Lateinamerika verwendet wird. Er kann als Beschleunigung übersetzt werden, was allerdings nicht sehr genau ist, zumindest nicht im üblichen Sinn des Wortes. Rapidation meint eher das Auseinanderdriften verschiedener Entwicklungen, der technischen Entwicklung, die je schneller wird, und der biologischen, evolutionären Entwicklung, die, wie es halt so ist in der Biologie, in der eigenen Langsamkeit geschieht. Lebens- und Arbeitsrhythmen auf der technischen Seite werden beschleunigt, werden intensiviert. Wer von Ihnen hat zum Beispiel heute noch nicht aufs Handy geschaut, hat noch nicht seine E-Mails gecheckt, hat noch nicht die Nachrichten im Internet gesehen? Ja, wenige, im Verhältnis sehr wenige. Ganz viele von uns und immer mehr wird es scheinbar verlangt, dass wir parallel mehrere Kommunikationswege gleichzeitig offen haben. SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Mail, das normale Telefon, Twitter, was noch? Die Fotokamera. Und diese vielfache parallele Parallelität von Kanälen, die uns immer mehr Informationen geben, aber auch immer mehr fordern von uns, verstärken den Druck, präsent zu sein, schneller zu kommunizieren, früher informiert zu sein. Wer die Zeitung von gestern liest, ist ja von gestern. Obwohl ehrlich gesagt ja selten was Neues drin steht in der heutigen oder selten das Gestrige wirklich veraltet ist. Dieser Stress, diese Rapidation, dieses Auseinanderdriften von technischen Entwicklungen von Arbeitsrhythmen, von Lebensgeschwindigkeit und den Entwicklungszeiten des biologischen Lebens, der psychologischen Entwicklungen auch, dieser Stress verdrängt Leerräume. Leerräume mit Doppel-E in Räume, Zeiten der Muße, in denen Reflexion geschehen kann, in denen ich nachdenken kann, in denen ich etwas erinnern kann. Verschnellerung der Lebensrhythmen verdrängt Zeiten der Muße und Zeiten des Träumens, Zeiten des Gebets und auch Zeiten von Phasen, wo ich einfach nur ziellos und planlos bin. Diese Verschnellerung verdrängt dadurch Faktoren, die wesentlich sind für menschliches Wachstum, für Persönlichkeitsentwicklung und für Herzensbildung. Und dazu kommt, dass diese Rapidation, diese Geschwindigkeit, die vom Markt der Konsumkultur ausstrahlt, nicht unbedingt auf das Gemeinwohl abzielt und keine oder nicht unbedingt eine nachhaltige und ganzheitliche menschliche Entwicklung fördert. Wer der Langsamkeit biologischer Entwicklungen gehorcht heute, der fällt zurück. Wer nicht up-to-date ist, fällt raus. Wer nicht immer auf dem neuesten Informationsstand ist, ist out. Fällt raus, fällt zurück, gehört nicht mehr dazu, wird nicht mehr ganz als Leistungsträger ernst genommen. Wer diesen Druck der Rapidation, dieser Geschwindigkeit, wer das nicht aushält und psychisch oder physisch krank wird, läuft selber Gefahr, zum gesellschaftlichen Abfall unserer Wegwerfkultur zu werden. Und so komme ich zu einer vierten Dimension, das in Laudato Si als Wurzel des Übels, des Leidens von unserer Erde, von uns Menschen gesehen wird, die fehlende Orientierung am Gemeinwohl. Die fehlende oder mangelnde Orientierung politischer, wirtschaftlicher und auch sozialer Prozesse am Gemeinwohl, an der allgemeinen Bestimmung der Güter. Die allgemeine Bestimmung der Güter ist ein Eckstein der Soziallehre der Kirche, die den Mensch als Urheber, Mittelpunkt und Ziel allen wirtschaftlichen und sozialen Lebens sieht. Der Mensch als Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens. Gemeinwohl hat zu tun mit Fragen der Solidarität und der Gerechtigkeit. Wenn, wie der Papst in Laudato Si betont, wenn das Klima ein Gemeingut ist, ist es eine Frage der globalen Gerechtigkeit, wenn einige wenige, global gesehen, einige wenige, die Atmosphäre unbegrenzt als Deponie missbrauchen, als CO2-Deponie missbrauchen und selbstsüchtig ausbeuten, während andere schon heute und in Zukunft mehr noch hinzunehmen haben, dass sie Opfer sind. Opfer der Klimaveränderung, die sich ausdrückt in Dürren, in Starkwinden, in Überschwemmungen. Wobei diese Armen, die Opfer, kaum Zugang haben zu Sozialdiensten, Katastrophendiensten, also national organisierten Katastrophendiensten oder auch zu Versicherungen. Hagelversicherung, Sturmschadenversicherung habe ich in El Salvador nie gehört, dass es irgendwo existiert. Hagel gibt es in El Salvador wenig, aber Sturmschadenversicherung. Arme haben keinen Zugang zu den Versicherungen, die für uns selbstverständlich sind. Und wenn sie vor den Folgen des Klimawandels weggehen, wenn sie zu Klimaflüchtlingen werden, haben sie in Ländern wie Österreich zum Beispiel keinen Status als Flüchtlinge, werden sie nicht aufgenommen. Der Papst stellt das sozialethische Prinzip des Gemeinwohls als goldene Regel der Kirche in das Licht einer Theologie der Schöpfung und verweist auf die christliche Tradition, die das Recht auf Privatbesitz, das die Kirche immer schon auch unterstrichen hat, aber die dieses Recht auf Privatbesitz dem Prinzip des Gemeinwohls immer untergeordnet hat. Privatbesitz, solange es dem Gemeinwohl dient und nie umgekehrt. Bereits in Evangelii Gaudium hat Franziskus klargelegt, die Würde des Menschen und das Gemeingut gelten mehr als das Wohlbefinden einiger, die nicht auf ihre Privilegien verzichten wollen. Wenn man diesen Satz politisch übersetzen würde, das wäre Revolution, oder? Die Würde des Menschen und das Gemeingut gelten mehr als das Wohlbefinden einiger, die nicht auf ihre Allerdings haben derzeit diejenigen, die auf ihre Privilegien nicht verzichten wollen, über ihre Lobbys, über ihre wirtschaftlichen Einflüsse, über Korruption, über familiäre Beziehungen etc., über Schwächung der Demokratie, haben sie stärkeren Einfluss als jene, die das Gemeingut, das Gemeinwohl hochhalten wollen. Wenn das Prinzip des Gemeinwohls aber durch individuelle Bedürfnisse strukturell beschnitten und vernichtet wird, kommen viele unter die Räder. Wenn also Individualinteressen dominieren und staatliche Prozesse beherrschen und beeinflussen und zum Ziel haben und nicht das Gemeinwohl aller, dann leiden Menschen darunter. Menschen, ganze Ethnien, ganze Altersgruppen, die dem System ausbeuterischer Produktions- und Wirtschaftsweisen zum Opfer fallen, weil sie entweder ausgebeutet werden oder eben nicht gebraucht werden. Aber auch Wirtschafts- und Klimaflüchtlinge, zu oft auch Kriegsflüchtlinge, sind Opfer eines Systems, das nicht vorrangig und global am Gemeinwohl orientiert ist. Ich kenne mich in Syrien nicht aus, aber ich denke, der Krieg in Syrien wird nicht darum geführt, wer den besseren Sozialstaat einführen möchte. Opfer, also wenn das Gemeinwohl beschnitten wird, sind weiterhin, die Mitwelt ist Opfer. Mitwelt in Form der Böden, die ausgebeutet werden, nachhaltig verschmutzt, verseucht werden. In Form der Luft, die verdreckt ist, die mit Gasen eben bestückt wird, wo dann der atmosphärische Haushalt ins Ungleichgewicht kommt. Wasser, Ozeane, die nicht nur leer gefischt, sondern auch verseucht sind, mit Müll, Sondermüll, Atommüll etc. Die Natur in Form der Artenvielfalt, von den 100 und mehr Kartoffelsorten, die es in Bolivien und Peru noch gibt, produzieren wir vielleicht 5, 10, der Rest ist nicht wichtig. Wälder und Urwälder fallen zum Opfer, wenn das Gemeinwohl unter den Privatbesitz gestellt wird. Aber auch ganze Länder und Kontinente werden geopfert. Ich denke da an den Kontinent von Afrika, ich denke aber auch an einzelne Länder in Lateinamerika, in Asien, die Opfer sind, weil andere Länder, weil andere Kontinente ihre Interessen, ihre Partikularinteressen darüber stellen und nicht schauen, wie kann ein gutes Leben für alle gelingen. Soweit nun ein kurzer Abriss über Wurzeln dessen, warum die Situation so ist, wie sie ist, warum wir uns überhaupt auseinandersetzen müssen mit Raubbau und Gier, weil das Dimensionen angenommen hat, die lebensbedrohend werden, inzwischen auch für uns. Papst Franziskus bleibt in der Enzyklika aber nicht bei der Analyse stehen, sondern er geht weiter, er bietet Lösungswege an. Keine Rezepte, sondern Lösungswege. Wege, die wir selber gehen müssen. Wege, die auch im Gehen erst entstehen. Und ich habe 5 davon herausgezogen. Die Spiritualität der Verbundenheit von allem mit allem. Die vorrangige Option für die Armen. Ein sozialpolitisches, politisches Engagement, das sich aus dem Glauben heraus ergibt. Die notwendige Änderung unseres Lebensstils, unserer Produktions- und Konsumweisen. Und eine Erziehung, die ganzheitlich und ökologisch orientiert ist. Zum Ersten die Spiritualität der Verbundenheit von allem. Knüpfen wir wieder bei den ersten Worten dieser Enzyklika an, dem Lob Gottes als Schöpfer und Quell allen Lebens. Wie der Poverello von Assisi kann das tiefe Wissen um die Verbundenheit allen Seins auf dieser Erde Quelle einer Spiritualität sein, die diese Verbindung in ein Band zärtlicher Liebe verwandelt. Liebe und zärtliche Liebe führt dazu, dass alles, was existiert, dass ich es hüten will, dass ich es umsorge, dass ich besorgt bin, dass ich mich in geschwisterlicher Zuwendung darum bemühe und sorge. Mit dem Band zärtlicher Liebe wird die Welt zu mehr als zu einem lösenden Problem. Sie wird ein freudiges Geheimnis. Ein Geheimnis, das, auch wenn wir die Schmerzen sehen, auch wenn wir die Verletzungen nicht ignorieren, ein Geheimnis, das wir mit Freude, Staunen und Offenheit bewundern können. Diese Spiritualität der Verbundenheit von allem, sagt Franziskus, darf aber nicht als irrationaler Romantizismus herabgewürdigt werden. Ja, die Naivlinge, die Christen, ja, die sollen schon, sind eigentlich irrationale Romantikerinnen. Denn diese Spiritualität, sie hat Konsequenzen für die Optionen, die unser Verhalten bestimmen. Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne diese Offenheit für das Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in unserer Welt, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht die Sprache der Geschwisterlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten zu dem, unter dem sie leidet, nämlich zu einem Verhalten des Herrschens, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressourcen. Eines Ausbeuters, der unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen. Wenn wir, schreibt Franziskus weiter, wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, wenn Genügsamkeit und Fürsorge von uns selbst aufkommt, wenn wir uns mit allem verbunden fühlen, dann wird Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen. Die Armut und die Einfachheit des heiligen Franziskus von Assisi waren keine bloße äußerliche Askese, nicht nur außen, sondern etwas viel Radikaleres. Ein Verzicht darauf, die Wirklichkeit in ein bloßes Objekt, in einen bloßen Gebrauchsgegenstand und eben Objekt der Herrschaft zu verwandeln. Die Haltung einer Spiritualität der Verbundenheit ist eine Haltung, die diese Spiritualität mit allen Sinnen lebt. Und diese Haltung wirkt sich auf in unser Verhalten in Bezug auf Verhältnisse, auf Strukturen. Deswegen ist die vorrangige Option für die Armen, mein zweiter Punkt, eine logische Konsequenz daraus. In Laudato Si verknüpft der Bischof von Rom untrennbar die Sorge um die Umwelt mit der Sorge um die Armen, um die von Armut Betroffenen. Arme bilden die Mehrheit der Weltbevölkerung. Sie sind besonders den Umweltverschmutzungen ausgesetzt und deswegen ist ihre Lebenserwartung niedriger, die Kindersterblichkeit unter ihnen höher. Sie leben sehr oft in ausgesetzten, strukturellen, vernachlässigten Gegenden, in Großstädten, an Küstengebieten und dort oft in nicht legalen Wohngebieten. Und wenn dann ein Unwetter passiert, wenn eine Katastrophe passiert, werden sie nicht von Versicherungen geschützt oder von staatlichen Schutzmaßnahmen integriert. In El Salvador habe ich das erlebt, ein großer Fluss, der immer wieder Überschwemmung führt. Dort, wo die Reichen wohnen, wurden Schutzmauern erbaut. Dort, wo die Armen wohnen, ist das Geld ausgegangen. Wenn diese Verarmten infolge einer ökologischen Katastrophe abwandern, werden sie international nicht als Flüchtlinge anerkannt. Angesichts des Ausmaßes an Ungerechtigkeiten in der Welt von heute ist deswegen die vorrangige Option für die Armen eine logische Konsequenz des Prinzips des Gemeinwohls. Wenn wir das Gemeinwohl suchen, das gute Leben für alle, dann müssen wir zuerst und vor allem schauen, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung aus der Armut rauskommt, müssen wir sie als Arme wahr und ernst nehmen. Franziskus verweist in Evangelii Gaudium diesbezüglich auf zwei Merkmale. Einerseits, wenn wir Armut bekämpfen, dürfen wir nicht darauf vergessen, Arme sind immer Menschen. Sie haben ein Antlitz, sie haben einen Namen, eine eigene Geschichte, sie haben ihr eigenes Leben und ihre eigenen Erfahrungen. Sie haben auch ihre eigenen kreativen Lösungswege, wie die Welt besser gestaltet werden kann. Weil sie Menschen sind, besteht ein untrennbares Band zwischen uns als Christen, Christinnen und den auch als Christen lebenden Armen, den Armen auf der Welt. Die Botschaft der Bibel, so Evangelii Gaudium, die Botschaft der Bibel über die Armen ist eine klare, so direkte, so einfache und so vielsagende Botschaft, dass keine kirchliche Hermeneutik das Recht hat, sie zu relativieren. Also diese vorrangige Option für die Armen ist nicht mehr etwas, was sich ein paar Verrückte in Lateinamerika ausgedacht haben, sondern eine zentrale Botschaft der Kirche. Und die von Armut Betroffenen sind außerdem, das ist der zweite Punkt, die ersten Adressatinnen des Evangeliums. Gott Gott ist selber arm geworden in Jesus von Nazareth, in diesem Stall, der wahrscheinlich nicht sehr sauber war, als er geboren wurde. Gott hat sich in Jesus immer und zuerst den Armen, den Kranken, den Ausgegrenzten, den kultisch Unreinen zugewandt. Gott hat immer auch gefragt, wenn er mit Reichen in Kontakt war, wie ist dein Verhältnis zu Armen? Und Gott hat in Jesus das Kriterium aufgestellt, unsere Gottesliebe erweist sich in ihrer Gültigkeit an der Nächstenliebe. Was ihr den geringsten meiner Geschwister tut, das tut ihr mir. Daraus folgt eben die Aufgabe als Kirche, den Schrei der Armen zu hören, von ihnen her die frohe Botschaft zu entwickeln und zu verkünden und mit allen Kräften darauf zu antworten, dass diese Menschen, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung in Konditionen lebt, die nicht von Gott gewollt oder gewünscht sind. So kommen wir zum dritten möglichen Lösungsweg, den uns Laudato Si anbietet. Das sozialpolitische Engagement, das sich aus dem Glauben heraus motiviert. Christsein ist untrennbar verbunden mit sozialpolitischem Engagement, mit dem aktiven Einsatz für Gerechtigkeit. Der christliche Glaube an Gott erweist sich am Einsatz für die ungerecht Behandelten. Wir glauben im Christentum an einen Gott, der oder die die Niedrigen erhöht, die Mächtigen vom Thron stürzt, die Reichen leer ausgehen lässt, die Hungernden mit Gaben beschenkt. Es ist ein politischer Gott, der Partei ergreift, der Position bezieht für jene, die ausgebeutet werden, für jene, die arm sind und unter ungerechten Machtverhältnissen leben und in scharfer Kritik gegen jene, die daraus Profit ziehen, dass Machtverhältnisse ungerecht sind, dass Menschen in Armut leben. Die Nächstenliebe, gelebt als auch strukturelle Sorge um die Mitwelt, um Arme, ist der Knackpunkt, an dem sich die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens an diesen Gott erweist. Und daran nun kann ich überleiten zum vierten Punkt. Wenn wir diese Glaubwürdigkeit leben, woran kann das gemessen werden im Zustand dieser Welt? Es braucht eine Änderung des Lebensstils, eine Änderung auch der strukturellen Dimensionen unserer Produktions- und Konsumgewohnheiten. Das derzeitige Primat des totalen Konsums, die globalisierte Kultur der Gleichgültigkeit gegenüber den Konsequenzen meines Lebensstils und meiner Konsumgewohnheiten, die Ökonomisierung und Verschnellerung, Technisierung aller Lebensbereiche, sowie dieser blinde Glaube an technische Lösungen für alle Probleme der Welt und die Verleugnung, dass alles mit allem zusammenhängt, das hat dazu geführt, dass die Welt und mit ihr wir Menschen eigentlich am Abgrund stehen. Eine tiefgreifende ökologische Umkehr, die global gedacht und in einem armutsorientierten Dialog gemeinsam entwickelt wird, betrifft den eigenen individuellen Lebensstil genauso wie die strukturellen, wirtschaftlich verankerten Arten von Produktion, Verkehr und Ressourcennutzung. Denn, Franziskus zitiert hier seinen Vorgänger Benedikt, Kaufen ist nicht nur ein wirtschaftlicher Akt, sondern immer auch eine moralische Handlung. Den eigenen Haushalt klimaneutraler, das eigene Leben sozial gerechter zu gestalten, ist wichtig, aber es ist zu wenig. Es braucht Änderungen auf der strukturellen Ebene, es braucht Änderungen, die global greifen. Vorgestern hat die EU-Kommission dazu in Nachfolge der Pariser Klimaziele die Emissionswerte, die für global gelten, auf die Nationalstaaten übersetzt, um bis 2030 die Klimaerwärmung zu bremsen, dass sie nur 1,5 Grad wärmer wird und nicht 2 oder 3 oder 4. Um das zu erreichen, muss Österreich den CO2-Ausstoß um 36% reduzieren, hat die EU vorgeschlagen, und zwar 36% im Vergleich zum Stand von 2005. Allein im letzten Jahr, also von 2014 auf 2015, haben wir allerdings in Österreich trotz aller thermischen Sanierungsmaßnahmen von Häusern, trotz verstärkter E-Mobilität, trotz mehr Verwendung von Papier statt Plastiksackeln, hat der CO2-Ausstoß um 3% zugenommen. In einem Jahr 3%. trotz aller Bemühungen, diese Bemühungen zu kurz greifen. Wenn nun Politiker über eine ökologische Verkehrspolitik, wie ich auf dem Ö1-Journal gehört habe, mit einer höheren Besteuerung fossiler Treibstoffe nachdenken, ist dieser Ansatz richtig, da 30% des klimaschädigen Gases eben vom Verkehr, vom Automobilverkehr, vom Flugverkehr begründet werden. Große Probleme brauchen große Lösungen. Und dafür braucht es aber, und ich denke, hierfür braucht es auch unser Gebet, dafür braucht es starke Politiker, Politikerinnen, die den Menschen die nachhaltigen Kosten und Nutzen unpopulärer Maßnahmen und alternative Lösungswege dafür schmackhaft machen. Denn Politik steckt allzu oft im strukturellen Widerspruch, Probleme mittelfristig lösen zu wollen, ungeliebte Maßnahmen setzen zu müssen und zugleich diese nicht umzusetzen, weil die nächste Wahl vor der Tür steht. Wir Christen, Christinnen können uns als Kirche dafür politisch stark machen, selber, als Einzelpersonen, als Gruppen, als Institutionen, als Organisationen, als Orden, als Gemeinden, um einen nachhaltigen Lebensstil, einen ökologischen, einen gerechten Lebensstil strukturell umzusetzen. In Österreich genauso wie in Europa, genauso wie international. Was braucht es aber, um einen Lebensstil verändern zu können? So komme ich zu meinem fünften und letzten Punkt. Es braucht eine ganzheitliche ökologische Erziehung. Im sechsten und letzten Kapitel der Enzyklika ändert Franziskus seine Perspektive. Es steht da nicht primär das soziale Engagement im Mittelpunkt, sondern vielmehr das Reifen des einzelnen Menschen. Denn die echte menschliche Entwicklung ist moralischer Art. Die echte menschliche Entwicklung ist nicht technischer Art, sie ist moralischer Art. Aus dieser Perspektive wird der Wert von Erziehung und Bildung für Erwachsene genauso wie für junge Menschen klar. Das jetzt herrschende technokratische Paradigma fördert selbstbezogene Individuen, Egoisten, fördert einen kollektiven Egoismus. Bildung wird im Rahmen dieser Logik reduziert auf eine Zurichtung junger Menschen hin auf die Bedürfnisse des Marktes. Nicht auf die Entfaltung eigener Fähigkeiten, sondern was braucht der Markt? Wodurch nicht marktrelevante Fächer wie Musik, Literatur, Sport, Ethik und Religion unter dem Deckmantel der Kosten als pädagogisch wertlos ausgesondert werden. Für eine ganzheitliche ökologische Erziehung reichen Informationen nicht. Es reichen auch Drohungen oder auch gut gemeinte Einsichten nicht. Um aus dem Strudel von unnötigen Anschaffungen und Ausgaben des zwanghaften Konsumismus aussteigen zu können, diese Wörter sind vom Franziskus, um aus diesem Strudel aussteigen zu können, braucht es die Fähigkeit der Transzendenz, des Hinaussteigens, die Grundhaltung des sich selbst Überschreitens zum anderen hin, dieses Hinausgehen von der selbst-egoistischen Selbstzentrierung hin auf den anderen. Es braucht die Fähigkeit, die Haltung zur Achtsamkeit gegenüber allem Lebendigen, das außerhalb meiner selbst existiert. Denn wenn die äußeren Wüsten in der Welt wachsen, weil die inneren Wüsten so groß geworden sind, ist die Umweltkrise ein Aufruf zu einer tiefgehenden inneren Umkehr. Also auch hier wieder Probleme nicht nur außen lösen wollen, sondern immer auch den Menschen als handelndes Subjekt, als aktive Gestalterin einbeziehen. Innere Prozesse, die Suche nach den eigenen Wurzeln sind wichtig für Franziskus, die Suche nach den zentralen Lebensfragen. Und er schreibt, die Erziehung wird unwirksam und ihre Anstrengungen werden unfruchtbar, wenn sie nicht dafür sorgt, im Inneren der Menschen ein neues Bild vom Menschen, ein neues Bild von Leben, ein neues Bild von Gesellschaft und von der Beziehung zur Natur zu verbreiten. Wenn das nicht geschieht, andernfalls wird das auf Konsum ausgerichtete Modell, das durch die Kommunikationsmittel und über die wirkungsvollen Räderwerke des Marktes übermittelt wird, weiter fortschreiten. Es bedarf, und ich schließe ab, es bedarf der Entwicklung eines neuen Lebensstils als Alternative zur Wegwerfkultur. Eines Lebensstils, der basiert auf Genügsamkeit und Demut. Kultur der Genügsamkeit geht einher, muss einhergehen, mit einem Lebensstil, der prophetisch ist, genauso wie kontemplativ. Ein Lebensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, weil sie nicht auf Konsum versessen ist. Die alte Lehre des Weniger ist mehr verkehrt der lateinamerikanische Papst nicht zu einem weltabgewandten, moralinsauren und zu einer lustfeindlichen Askese. Das Weniger ist mehr ist für ihn eine Haltung des Herzens, die eine Rückkehr zur Einfachheit ermöglicht, weil trotz aller scharfen Kritik an Missständen und Ungerechtigkeiten, weil das Kleine wahrgenommen wird, weil das Leben in Dankbarkeit angenommen wird und Menschen unbefangen, frei und bewusst leben. Eine ganzheitliche Ökologie, wie sie in Laudato Si gezeichnet wird, zieht auch ab auf dankbare Freude als Grundhaltung. Eine dankbare Freude als Grundhaltung von uns Menschen, die wir diese Spiritualität ganzheitlicher Ökologie leben wollen. Eine Grundhaltung, die getragen ist vom Vertrauen in die zärtliche, in die tragende Liebe unseres Gottes des Lebens, der im Herz der Welt gegenwärtig ist. Und deswegen schließe ich diesen Vortrag mit dem, was wir vorher gesungen haben.